Hitzewellen, Waldbrandrisikogebiete, Flugscham. All das sind Themen, über die man bei der Planung des nächsten Urlaubs schon mal stolpern kann. Denn so eine Flugreise sorgt für hohe CO2-Emissionen und treibt den Klimawandel weiter an. Wer klimafreundlich oder klimafreundlicher reisen möchte, der muss einen anderen Weg finden. Eine der Alternativen zum Flieger ist der Zug. Und wie es sich mit dem Zug am besten reisen lässt, das wollen wir heute rausfinden. Mein Name ist Ina Lebetjew und ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Noch vor einigen Jahren galt das Reisen mit dem Zug auf Langstrecken als überholt. Die Konkurrenz von Billigfliegern war einfach zu groß. Die Deutsche Bahn hat deshalb ihre Nachtzüge komplett eingestellt. 2016 war das, aber heute, beflügelt von der Klimadebatte, erleben Nachtzüge ein Comeback. Zum ersten Mal seit vielen Jahren rollt der Nachtzug zwischen Berlin und Paris wieder über die Schienen. Einer, der das Reisen im Zug schon lange für sich entdeckt hat, ist Sebastian Wilken. Seit ungefähr 10 Jahren ist er auf allen möglichen Bahnstrecken quer durch Europa unterwegs. Seine Erfahrungen teilt er in einem Newsletter und Blog namens Zugpost. Von Hause aus ist er promovierter Physiker und arbeitet als freier Wissenschaftler und Autor. Und Sebastian Wilken ist heute hier bei Mission Energiewende zu Gast. Hallo Sebastian.
Hallo Ina.
Wir haben uns gerade geeinigt, wir wollen uns duzen, weil du in Finnland lebst, da ist es auch so üblich und bei uns in der Branche ist es auch so üblich. Genau, deswegen das kurz vorweg. Die Liebe zum Reisen mit dem Zug hast du so vor rund 10 Jahren in osteuropäischen Speisewägen für dich entdeckt. Und zwar eher zufällig. Gab es dort besonders gutes Essen oder was hat diese Reisen oder diese Reise für dich so außergewöhnlich gemacht?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich für Züge eigentlich schon immer interessiert, seit frühester Kindheit, aber ich bin selten mit dem Zug gefahren. Das liegt auch daran, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, in Niedersachsen. Wir hatten einfach gar keinen Bahnanschluss so richtig. Aber dann habe ich irgendwann mal als Student im Fernsehen so eine Dokumentation gesehen. Da fuhr der Reporter mit verschiedenen Speisewagen durchs östliche Mitteleuropa, durch Tschechien, durch die Slowakei. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also diese Art des genussvollen Reisens, möchte ich mal sagen, also dass man was Schönes dabei essen kann, dass man durch schöne Landschaften fährt, dass es vielleicht nicht darum geht, möglichst schnell ans Ziel zu kommen, sondern dass man auch ein bisschen die Reise genießt. Und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dachte, das muss ich selber mal ausprobieren. Und dann bin ich tatsächlich jetzt vor ziemlich genau 10 Jahren, habe ich die Reise mehr oder weniger einfach nachgemacht. Ich bin dann mal nach Prag gefahren, ich bin nach Bratislava in der Slowakei gefahren, nach Budapest gefahren und habe auch die verschiedenen Speisewagen ausprobiert. Und das war einfach ein total schönes Erlebnis, weil bei der Deutschen Bahn wäre mir das früher nie in den Sinn gekommen, in den Speisewagen zu gehen. Das war irgendwie elitär fast. Das machen vielleicht nur Geschäftsleute oder so. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber dass da einfach ein Restaurant ist, wo es interessante Küche gibt, die man vielleicht so in Deutschland nicht essen kann, das hat mich irgendwie fasziniert. Und es war ein sehr schönes Erlebnis. Und so bin ich da ein bisschen drauf gekommen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Also klar, Zugreisen sind klimafreundlich und das ist mir persönlich natürlich auch ein Anliegen, aber mir macht es auch einfach Spaß. Es ist einfach eine Leidenschaft, die ich gerne mache und ich versuche das auch ein bisschen zu teilen über mein Newsletter Zugpost. Ich versuche so ein bisschen das als einen Vorteil herauszustellen, dass eine Reise mit dem Zug vielleicht ein bisschen länger dauert, ja, aber man erlebt mehr.
Du warst schon in fast allen Ecken von Europa mit dem Zug, in den schottischen Highlands, Osteuropa hast du gerade beschrieben, bis nach Skandinavien. Welche sind die allerschönsten Routen in Europa? Hast du eine Lieblingsroute? Welche ist das?
Auf eine runterbrechen, das wird mir sehr schwer fallen. Ich habe so gewisse Vorlieben, hast du ja gerade schon gesagt, einmal Nordeuropa, das einfach auch, weil ich hier lebe. Oder sagen wir mal so, ich bin hier das erste Mal durch eine Zugreise so richtig hergekommen und habe mir zum Beispiel Finnland mit dem Zug angeguckt, aber auch Schweden und Norwegen und mich dadurch eigentlich auch ein bisschen verliebt in diese Region und bin dann durch Zufall vielleicht, aber auch, weil ich es forciert habe, dann habe ich die Möglichkeit gefunden, hier zu arbeiten und hier wirklich zu meinem Lebensmittelpunkt nach Finnland zu verlegen. Also das ist so eine Region, die ich liebe, mit dem Zug zu entdecken und wo ich mich auch sehr gut auskenne mittlerweile. Ich mag aber genauso gerne Frankreich zum Beispiel, ist eines meiner absoluten Lieblingsländer. Und da ist eine wunderschöne Strecke an der Côte d'Azur entlang zum Beispiel. Da kann man auch toll mit dem Nachtzug fahren, von Paris nach Nizza zum Beispiel. Dann wacht man morgens am Meer direkt auf, an der Riviera fährt man entlang, das ist ganz wunderschön. Großbritannien, hattest du ja auch schon gesagt, also Schottland war ich im letzten Jahr ein bisschen unterwegs, hat mir sehr gut gefallen. Also Großbritannien kann man fantastisch mit dem Zug entdecken. Gerade mit Interrail, also diesem Ticket, mit dem man unbegrenzt Zug fahren kann, das funktioniert sehr gut in Großbritannien, weil man da keine Reservierung braucht. Man kann einfach in den Zug einsteigen, wie man gerade Lust hat. Das macht richtig Spaß. Italien habe ich auch so ein bisschen für mich entdeckt. Ist ein bisschen eine späte Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vor Jahren mal in Rom und es war sehr voll natürlich und so. Da dachte ich, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Aber da bin ich jetzt auch auf den Geschmack gekommen und da gibt es auch einen ganz tollen Nachtzug, der fährt nach Sizilien von Mailand aus. Also es ist eine der längsten Nachtzugfahrten, die man in Europa machen kann. Da ist man eigentlich quasi den ganzen Tag unterwegs und das ist wirklich ganz faszinierend, dass man am Ende mit einer Fähre nach Sizilien übersetzt. Also der ganze Zug wird auf eine Fähre verladen. Das ist an sich schon ein einmaliges Erlebnis, aber man fährt auch sehr lange am Meer entlang. Das ist einfach eine ganz tolle Zugfahrt und generell Italien kann man auch super mit dem Zug entdecken. Also da gibt es eine gute Eisenbahn, die man auch mit Interrail einigermaßen vernünftig entdecken kann. Also es fällt mir da ein bisschen schwer, mich festzulegen auf eine Region oder eine bestimmte Strecke. Europa, ich finde Europa ist einfach fantastisch. Das ist einfach ein großartiger Kontinent, sehr vielfältig mit den ganzen verschiedenen Ländern und Kulturen und verschiedenen Eisenbahnen. Und ich sage immer, ja, ich persönlich fliege nicht, also gar nicht. Das heißt, Amerika, Asien oder so ist mir auf eine Art irgendwie verschlossen. Aber ich sage immer, Europa, da gibt es noch so viel zu entdecken für mich. Und ich bin da so lange noch nicht mit durch, dass ich das im Moment gar nicht vermisse. Das kann sich vielleicht mal ändern, weiß ich nicht. Aber im Moment bin ich da noch sehr freudig dabei, Europa zu entdecken.
In einigen Ländern reist man ja sehr viel bequemer oder einfacher mit dem Zug als in anderen. Das liegt zum Beispiel am Ausbau der Strecken. Ich habe gelesen, die Schweizer Bahn etwa investiert pro Einwohner 336 Euro mehr in ihre Schienen als die Deutsche Bahn zum Beispiel. Gibt es Länder, in denen das Zugfahren besonders komfortabel und easy ist?
Also ja, Schweiz ist natürlich sozusagen der Streber unter den europäischen Ländern, wenn es um die Eisenbahn geht, wird immer wieder als Beispiel herangeführt. Und ja, die Schweizer Bundesbahn ist fantastisch, was die Frequenz angeht, also wie häufig ein Zug fährt, wie verlässlich die Züge fahren, auch wie lang die Züge sind. Es ist erstaunlich, wie lang die Züge in der Schweiz sind, obwohl da ja im Vergleich zu Deutschland viel weniger Menschen wohnen. Keine Frage, das machen die sehr gut. Tschechien ist auch ein Land, was eine sehr gute Eisenbahn hat. Ein sehr dichtes Netz, also man kann quasi fast jeden Ort mit dem Zug erreichen. Eine gute Eisenbahn, vielleicht nicht ganz so modern wie in der Schweiz, aber da gibt es auch viel so noch romantische Züge, ältere Züge, wo man das Fenster noch aufmachen kann. Auch wenn da viel wegfällt mittlerweile, also die tschechische Bahn modernisiert sich gerade auch sehr stark, aber es gibt da immer noch so ein bisschen so klassisches Bahnreisen, wie man das vielleicht von früher kennt. Und die skandinavischen oder nordischen Bahnen funktionieren auch sehr gut. Komfort ist da extrem hoch. Es gibt Regionalzüge in Schweden oder Norwegen, die haben höheren Komfort als mancher Fernverkehrszug in anderen Ländern. Das ist wirklich großartig. Allerdings muss man da sagen, das Netz ist natürlich nicht so dicht wie in Mitteleuropa, was einfach an der Besiedlungsstruktur liegt. Erstens wohnen da absolut viel weniger Menschen in Norwegen, Schweden, Finnland. Und dann konzentrieren sie sich auch sehr auf die Hauptstadtregion, während dann im Norden, in Lappland zum Beispiel, die Infrastruktur dann einfach entweder gar nicht mehr vorhanden ist, was Schienenverkehr betrifft, oder sehr, sehr dünn ist. Das muss man immer dazu wissen. Also ist es immer so, diese Ländervergleiche sind ein bisschen schwierig. Ich bin da kein großer Fan von, weil jedes Land hat seine eigenen Randbedingungen. Die Schweiz zum Beispiel hat Berge offensichtlich. Das ist halt ein bisschen schwieriger, zum Beispiel eine Bahnstrecke zu bauen, als, sage ich jetzt mal, in Ungarn, wo es quasi keinen einzigen Berg gibt. Also deswegen, dass die Schweiz mehr Geld investieren muss, um zum Beispiel eine Bahnstrecke zu bauen, als in Ungarn, das ist irgendwie logisch. Von daher so diesen Diese Vergleiche mit Zahlen bin ich persönlich kein großer Fan von, aber ja, natürlich, man kann feststellen, die Schweiz hat eine hervorragende Eisenbahn, Tschechien hat eine hervorragende Eisenbahn, aber auch andere Länder. Großbritannien hat auch eine hervorragende Eisenbahn, auch wenn Menschen, die dort leben, das vielleicht ein bisschen anders sehen, weil für sie die Eisenbahn vor allem teuer ist. Das kann man umgehen, wenn man da zum Beispiel als Reisender, wie ich jetzt hinkomme, mit dem Interrail-Ticket kann man da vernünftig günstig Zug fahren, und dann erlebt man zum Beispiel auch ein sehr dichtes Netz und eine sehr hohe Frequenz. Also das heißt, Züge fahren oft, nicht nur alle 2 Stunden, sondern vielleicht auch 3-mal pro Stunde. Da kann man auch hervorragend mit dem Zug fahren. Aber jedes Land hat da so ein bisschen seine eigene Tradition, seine eigenen Randbedingungen. Das darf man halt nicht vergessen, wenn man diese Vergleiche macht.
Wenn man von Deutschland aus losfahren will, dann weiß man auch, Zugfahren ist hierzulande echt auch teuer. Aber du sagst, günstig Zugfahren, das geht, wenn man ein paar Kniffe parat hat. Darüber schreibst du auch regelmäßig. Welche Tricks gibt es denn da?
Was die Bahn heutzutage natürlich gerne möchten, ist, dass wir möglichst frühzeitig buchen, damit sie planen können, wie voll wird der Zug und so weiter. Und deswegen gibt es dieses dynamische Preissystem eigentlich fast überall mittlerweile. Das heißt, der Preis für eine Fahrt wird teurer, je näher der Abfahrtszeitpunkt rückt. Also das heißt, diejenigen, die eine Fahrt lange im Voraus planen können, haben immer einen Vorteil. Also das heißt, Tipp Nummer 1, frühzeitig buchen. Das Problem ist, nicht jeder kann das und nicht jeder will das. Und ich persönlich bin auch eher ein spontaner Typ. Ich kann zum Beispiel noch nicht sagen, wo ich meinen Sommerurlaub dieses Jahr verbringe. Wir haben gerade erst Februar. Während andere sagen, ja, das muss man doch 2 Jahre im Voraus wissen, weil sie zum Beispiel schulpflichtige Kinder haben. Das kann ich auch absolut verstehen. Also wenn man ein bisschen länger im Voraus planen kann, hat man meistens einen Vorteil. Wenn man das nicht kann, empfehle ich immer, mit dem Interrail-Ticket zu reisen oder zumindest das in Erwägung zu ziehen oder mal durchzurechnen, ob sich das lohnen kann. Was einige gar nicht wissen, Interrail kann heutzutage jeder machen. Früher war das mal so, das war nur für Jugendliche bis, glaube ich, 25 oder anfangs sogar nur 22, 21 Jahre. Mittlerweile kann das jeder machen, und es gibt sogar einen Rabatt für Jugendliche und es gibt einen Rabatt für SeniorInnen, und alle dazwischen zahlen quasi den Vollpreis. Und ein Interrail-Ticket gibt es mittlerweile für verschiedene Zeiträume, von 4 Tagen bis zu 3 Monaten. Und wenn ich jetzt eine kürzere Reise habe, die zum Beispiel eine Anreise ins Zielland beinhaltet und die Rückreise, und vor Ort will ich vielleicht noch 1, 2 Zugreisen machen, dann würde sich so ein 4-Tages-Pass dann schon lohnen. Also das würde ich auf jeden Fall immer mal durchrechnen. Und wenn man länger unterwegs ist, wenn man sagt, ich will wirklich mal 2, 3 Wochen oder vielleicht sogar 2 Monate durch Europa reisen, dann ist Interrail eigentlich fast alternativlos, wenn es um den Preis geht. Also das wären so meine beiden Tipps: frühzeitig buchen, und wenn man das nicht kann, Passangebote wie eben Interrail in Erwägung ziehen. Es gibt manchmal auch noch nationale Passangebote, zum Beispiel in Schottland gibt es auch von ScotRail, also der Eisenbahn von Schottland, gibt es nochmal so einen eigenen Pass. Andere Eisenbahnen haben das auch. Zum Beispiel am Balkan gibt es einen Balkan-Flexi-Pass, der gilt dann für mehrere Länder in der Balkanregion und so weiter und so fort. Italien hat, glaube ich, auch so Passangebote. Ja, da würde ich mal gucken, was es da gibt, und das einfach mal ein bisschen durchrechnen. Was käme mich ein normal handelsübliches Ticket, und was käme mich der Pass sozusagen pro Tag oder wie auch immer man das rechnen mag, und dann einfach mal vergleichen.
Ja, cool. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass Interrail auch für alle geht.
Genau. Also das finde ich auch eine tolle Sache. Interrail verbindet auch mittlerweile Generationen, und man kann Interrail auch in der ersten Klasse machen. Also vielleicht hat der ein oder andere auch noch das Bild im Kopf so, dass man da ganz einfach reisen muss und irgendwo im Gepäckfach mitfahren muss oder sowas. Also man kann auch richtig komfortabel Interrail machen. Also das heißt, erste Klasse Ticket, man kann dann auch in die Lounges gehen und man kriegt dann hier und da auch Essen im Zug umsonst und so weiter. Also das ist einem selbst ganz selbst überlassen, wie man das macht. Ob man das Low-Budget macht oder ob man das ein bisschen luxuriöser macht. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Das finde ich sehr interessant.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom. Eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Du hast auch eine ganz besondere Liebe für Nachtzüge. Die spielen auf deinem Blog auch eine große Rolle. Jetzt gibt's ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, diesen neuen alten Nachtzug von Berlin nach Paris. Wie sehr hast du dich darüber gefreut, dass die Strecke wieder eingerichtet ist?
Also ich finde es natürlich super, dass das Nachtzugnetz wieder wächst. Man muss allerdings dazu sagen, dass einige dieser Strecken gar nicht so lange weg sind oder weg waren. Es hat ja 2016 den Ausstieg der Deutschen Bahn gegeben, hattest du anfangs ja auch schon angesprochen. Und da sah es kurz mal so aus, als wäre der Nachtzug wirklich vor dem Aus, zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber dann kamen die österreichischen Bundesbahnen und haben eben einige der Linien übernommen, ungefähr die Hälfte, aber nicht alle. Und jetzt, so über die letzten Jahre, Schritt für Schritt, reaktivieren sie einige dieser Linien, die es schon mal gab, wieder. Das ist natürlich eine tolle Sache, darüber freuen wir uns. Aber ist es jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt der ganz große Schritt in Richtung eines europäischen Nachtzugnetzes. Da gibt es leider noch ein paar Probleme, die zu lösen wären. Und ein Problem ist, dass es einen Mangel gibt an Nachtzugwagen, also Schlafwagen und Liegewagen, also Wagen, wo man drin schlafen kann. Ja. Und das ist für mich ein Nachtzug. Es gibt auch andere Leute, die sagen, ein ICE, der über Nacht fährt, sei auch ein Nachtzug. Das ist nicht meine Definition. Also ein Nachtzug sollte schon mindestens einen Liegewagen haben, also eine einfache Schlafmöglichkeit. Besser noch ein Schlafwagen, also wo man ein richtiges Bett vorfindet. Und diese Wagen sind leider, oder da herrscht ein Mangel im Moment, weil die sind teilweise verschrottet worden oder abgestellt worden, wie man in Bahnkreisen sagt, gammeln irgendwo vor sich hin, sind nicht mehr betriebsbereit und so weiter. Und es gibt kaum jemanden, der da investiert. Also man müsste einfach mal im großen Maßstab investieren, damit man wirklich eine richtige Renaissance des Nachtzugs herbeiführen kann. Also das, was die österreichischen Bundesbahnen jetzt machen, das ist respektabel und das ist toll. Aber man darf nicht vergessen, die österreichischen Bundesbahnen sind eine relativ kleine Bahn. Und man kann von ihnen nicht erwarten, dass sie auf einer Europaskala jetzt den Nachtzug groß machen. Dazu bräuchte es größere Player. Und natürlich wäre einer die Deutsche Bahn. Also wenn die Deutsche Bahn jetzt sagen würde, okay, wir haben eingesehen, 2016 haben wir vielleicht eine Entscheidung gemacht oder getroffen, die zu dem damaligen Zeitpunkt aus unserer Sicht okay war, aber es hat sich gezeigt, so, das passte eigentlich gar nicht in die Zeit, denn 2016 kam relativ bald Greta Thunberg und die ganze Klimadebatte auf. Also eigentlich sind sie zu dem schlechtest möglichen Zeitpunkt ausgestiegen. Und ich finde es schade, dass die Deutsche Bahn jetzt nicht mal sagen kann, okay, das war ein Fehler und wir revidieren ihn jetzt und wir tun uns jetzt mal zusammen mit Bahnen aus unseren Nachbarländern und investieren jetzt einfach mal in Nachtzüge. Und zwar im großen Maßstab. Das wäre was, was mich wirklich glücklich machen würde. Das, was die österreichischen Bundesbahnen jetzt machen, das ist nice to have und darüber freue ich mich auch und das ist eine tolle Sache, aber wir brauchen viel mehr.
Ich hatte da auch ein Zitat von dir gelesen, da ging es eben um den Nightjet von der österreichischen Bahn. Da hast du von einem Luxusgut gesprochen und auch den Medienhype kritisiert darum. Bleibt denn das Zugfahren als klimafreundliches Verhalten was für privilegierte Reisende?
Ja, das ist eine Gefahr, die ich im Moment ein wenig sehe, dass jetzt, wo der Nachtzug wieder in aller Munde ist, was ja an sich eine gute Sache ist, ja, also ich finde das ja toll. Aber da der Mangel an Wagen so groß ist und es so wenig Züge gibt, übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. Und jetzt können die Eisenbahnen natürlich hingehen und die Preise erhöhen. Und das ist marktwirtschaftlich deren gutes Recht. Aber aus Sicht des Reisenden ist das natürlich schlecht. Denn wenn wir wirklich eine ernsthafte Mobilitätswende haben wollen, dann müssen wir sie natürlich auch so gestalten, dass das leistbar ist für die meisten Menschen. Wir können das nicht als Luxusgut machen. Wir können nicht für eine Zugfahrt mehrere hundert Euro verlangen, wenn ein Billigflug, sagen wir, 20, 30 Euro kostet und eine Hotelübernachtung obendrauf vielleicht nochmal 80 Euro. Also das wäre so ein Preisrahmen, wo, wenn wir ehrlich sind, ein Nachtzugfahrt liegen müsste. Ich kann nicht 300, 400, 500 Euro für eine Nachtzugfahrt verlangen. Dafür könnte ich ja eine Woche mich in ein Hotel einbuchen. Also da ist eine Entwicklung gerade am Laufen, die ich ein bisschen kritisch sehe, aber die hat eben damit zu tun, dass es diesen Mangel an Wagen gibt und dieses fehlende Engagement, dass man sagt, als große, vielleicht europäische Bewegung einfach mal zu sagen, wir kaufen jetzt im großen Stil Nachtzüge.
Also ich habe auch selber ein Faible fürs Zugfahren, bin auch schon so mit dem ersten Kind mit Baby und Sack und Pack dann alleine in die Schweiz gefahren, um dort Freunde zu besuchen und das gehört wirklich zu den schönsten Erinnerungen so. Und neulich habe ich dann mal den ganzen Samstag mir um die Ohren geschlagen mit Ferienzeiten, Nachtzugverbindungen und Unterkünften und dann am Ende doch nicht gebucht, weil es hat nicht funktioniert und es war sehr, sehr teuer. Du hast ja schon Tipps geteilt, aber also man kommt da halt irgendwie auch an seine Grenzen, oder?
Absolut. Also gerade wenn man eben nicht ewig lange im Voraus buchen kann. Also wenn man nicht jetzt schon weiß, wo man die Herbstferien verbringen wird oder will. Also ich bin Wissenschaftler und man muss mal auf eine Konferenz oder man muss mal auf einen Vortrag, ist kurzfristig eingeladen. Das kann ich nicht ein halbes Jahr im Voraus planen. Also was ich dann bräuchte, wäre vielleicht mit ein paar Wochen Vorlaufzeit noch einen Nachtzug zu einem vernünftigen Preis. Und das ist leider im Moment nicht darstellbar oder nur sehr bedingt darstellbar, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also andere Länder kriegen das besser hin. Also zum Beispiel hier in Finnland, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, gibt es einfach eine Riesenkapazität an Nachtzügen. Da fahren Dutzende Schlafwagen jede Nacht von Helsinki nach Lappland. Während zum Beispiel zwischen Berlin und Wien, das sind zwei Städte, die zusammen so viele Einwohner haben wie ganz Finnland, fährt ein Schlafwagen. Oder sagen wir, ein Schlafwagen und zwei Liegewagen. So. Das sind einfach Größenordnungen Unterschied. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Ja, damit sind wir wieder bei dem grundsätzlichen Problem. Also das, was sie im Moment mit dem Nachtzug machen, ist schön und gut. Und das ist toll, dass es das gibt. Aber es ist einfach eine winzige kleine Nische. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Wenn man das mal vergleicht mit den Flugreisen, die gleichzeitig zwischen, sagen wir, Berlin und Wien angeboten werden oder zwischen anderen Städten im deutschsprachigen Bereich. Also es ist einfach eine winzig kleine Nische. Und wenn man das ernst meint mit einer Mobilitätswende oder mit klimafreundlichen Reisen, müsste man einfach das im ganz anderen Maßstab aufziehen.
Jetzt bringt ja jede Reise auch irgendwie ihre eigenen kleinen Geschichten und Erlebnisse mit. Hast du eins, das du mit uns teilen würdest, das dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also meine vielleicht spannendste oder interessanteste Nachtzugreise war eigentlich eine, wo man normalerweise jetzt sagen würde, absolutes Bahnversagen fand statt. Aber in Wirklichkeit stellte sich es als mein großartigstes Nachtzugerlebnis heraus. Nämlich war das in Schweden. Da war ich in einem Nachtzug von Göteborg nach Jämtland, nach Åre. Das ist so in Mittelschweden. Da gibt es ein paar Berge und Skipisten und so weiter. So, da wachte ich also morgens auf in diesem Zug und dachte, ich müsste ja gleich da sein. Aber ich stellte fest, wir stehen noch in einem Bahnhof irgendwo knapp nördlich von Stockholm. Und dann stellte sich heraus, die Lokomotive hat einen Schaden und so weiter. Da sei wohl eine Ersatzlokomotive beschafft, aber sie würden eigentlich empfehlen, dass man versucht, irgendwie anders ans Ziel zu kommen. Und dann nach und nach stiegen die ganzen Reisenden aus, haben Fahrgemeinschaften organisiert. Bus kam dann auch irgendwann. Aber ich war auf so einer Interrail-Reise, ich hatte Zeit. Ich habe gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal hier, solange mich keiner rausschmeißt. Ich hatte einen Schlafwagenabteil, das hatte ich dann erst geteilt, aber später dann für mich, weil der Mitreisende dann frustriert ausgestiegen ist. Und dann kam tatsächlich nach 8 Stunden irgendwann eine Lokomotive angefahren. Und dann ging es weiter. Mittlerweile war ich allerdings der Einzige in dem ganzen Schlafwagen. Und ich glaube, in dem ganzen Zug waren vielleicht noch 3 oder 4 Leute plus Zugpersonal. Mittlerweile haben die Kaffee ausgeschenkt und so weiter. So, und dann fuhr ich also ganz alleine in meinem privaten Schlafwagen durch Mittelschweden, durch eine herrliche Winterlandschaft. Ich konnte das Fenster aufmachen, weil war ja keiner da, dem es vielleicht zu kalt geworden wäre. Und das war eine der schönsten Zugfahrten meines Lebens. Es war schönes Wetter, die Sonne schien, es war eiskalt. Ich habe die Nase in den Wind gehalten, mir die Finger abgefroren, tolle Fotos gemacht. Kam dann 8 Stunden verspätet an meinem Ziel an, aber habe ganz tolle Erinnerungen daran. Und während ich in dem Zug saß, kam übrigens noch die SMS von der schwedischen Bahn. Oh, das tut uns ganz furchtbar leid. Natürlich kriegst du alles Geld ersetzt. Und das war am Tag später schon auf meinem Konto. Und ich dachte, ja, eigentlich hätte ich ja noch aufzahlen müssen für dieses tolle Erlebnis. Also das war eines meiner schönsten Erlebnisse. Und wo man halt so ein bisschen, ja, da kann man jetzt auf zwei Weisen drauf gucken. Man konnte jetzt sagen, ja, furchtbar, was die Bahn mir da angetan hat. Oder man könnte sagen, ja, ich nehme es, wie es kommt und habe ein schönes Erlebnis gehabt. Ich verstehe natürlich auch, dass das nicht immer möglich ist. Wenn ich jetzt auf dem Weg zu einem geschäftlichen Termin gewesen wäre, hätte ich es vielleicht anders gesehen. Also ich konnte es mir einfach in der Situation natürlich erlauben, dass ich dann auch meine Pläne für den Tag ein bisschen geändert habe. Ich bin dann etwas früher ausgestiegen, als ich eigentlich wollte und so weiter. Aber ja, das war ein ganz tolles Erlebnis.
Und wo geht's als nächstes hin?
Ich hatte ja schon gesagt, ich bin eher spontan. Ich habe eigentlich noch gar keine Pläne für jetzt die nächste größere Reise. Also ich werde vielleicht jetzt noch innerhalb von Finnland ein bisschen reisen. Ich habe so ein kleines Nebenprojekt von mir, ist alle Nationalparks in Finnland zu besuchen. Das sind 41 Stück. Und da gibt es noch so ein, zwei in Lappland, die jetzt besonders schön sind, wenn da richtig viel Schnee liegt. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das nochmal mache, so Anfang März. Und ja, ansonsten, also es gibt noch auf meiner Europa-Landkarte einen großen weißen Fleck und das ist eigentlich Spanien und Portugal. Da habe ich es mit dem Zug noch nie hingeschafft und das muss ich mir jetzt einfach mal vornehmen. Also ich bin sehr an Portugal interessiert, würde wahnsinnig gerne nach Lissabon mit dem Nachtzug fahren, aber den gibt es leider nicht mehr seit ein paar Jahren. Der wurde im Zuge der Corona-Pandemie eingestellt. Allerdings war Corona dann nur ein Vorwand. Die Spanische Bahn, die den Zug betrieb, hat einfach kein Interesse an Nachtzügen mehr, was sehr schade ist. Also da würde ich mal gerne schauen, wie man sich da dann jetzt heute durchschlägt, also ohne den Nachtzug nach Lissabon. Und dabei kommt man natürlicherweise durch Spanien und da würde ich auch gerne mir Spanien mal ein bisschen genauer angucken vom Zug aus. Also das wäre so ein Ziel, was auf meiner Liste weit oben steht.
Das sagt der Reiseblogger und Zugliebhaber Sebastian Wilken. Er ist der Autor des Newsletters und Blogs Zugpost. Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Ja, bitte gerne.
Das war's für heute hier beim Klimapodcast von Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatten Naomi Assal und Julia Segers. Mein Name ist Ina Lebedjew. Wenn euch unser Klimapodcast gefällt, dann folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft nämlich dabei, dass unser Klimapodcast mehr Leute erreicht, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Und noch viel wichtiger ist natürlich weitersagen. Lieben Dank dafür. Und für diese Woche sage ich auch danke fürs Zuhören und macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.